Traust du dich nicht zu den anderen? Okay, das ist auch eine schöne Runde heute Morgen hier. Genießt ihr die Ferien, die in den Ferien sind? Oh, ein bisschen runterdrehen. Jo. Du freust dich schon auf die Schule? Und du? Auch. Schon den letzten Tag im Kindergarten gehabt? Auch schon. Sehr. Du auch schon? Wow. Und du hast auch den letzten Tag im Kindergarten gehabt? Wieso, du hast auch irgendwann mal einen letzten Tag im Kindergarten gehabt, Christoph, oder? Siehst du. In die Gemeinde, die Kai geht, gibt es natürlich auch eine Kindersabbatschule. Wer war heute in der Kindersabbatschule? Du nicht? Ach, doch. Und da hat der Kai auch einen Freund, der heißt nämlich Gabriel. Und heute ist das Thema Gebet auch in der Kindersabbatschule und am Ende wollen sie natürlich das tun, worüber sie gesprochen haben, nämlich beten. Und die Lara fängt an und die dankt Jesus für alles Mögliche Spannende, was sie erlebt hat. Und dem Kai fällt gerade nichts ein. Ist euch das schon mal passiert, dass dir nichts einfällt zu beten? Ja, ist ja auch schon mal passiert. Und der Gabriel, der bittet Jesus darum, dass die drei türkischen Jungs in seinem Fußballverein ihn nicht immer ärgern. Nämlich manchmal, da nehmen sie nämlich einfach, wenn er seine Schuhe noch nicht anhat, und binden die zusammen und dann muss er die wieder auseinanderknoten, dann schubsen sie ihn beim Duschen, nehmen sie ihm die Seife weg und alle möglichen Sachen. Und weil alle das doof finden, findest du das doof, wenn man dich ärgert? Und du wirst gerne geärgert. Nein. Und besonders, wenn man immer wieder geärgert wird und wenn man immer wieder von den gleichen Leuten geärgert wird, dann ist das doof. Richtig doof, oder? Also beten die allen anderen alle mit für den Gabriel, dass Jesus ihm hilft, dass diese drei Jungs ihn nicht mehr ärgern. Und in der darauffolgenden Woche, weil nämlich Ferien sind, ist es im Moment so, dass normalerweise, bei euch wechselt ja auch immer, wer die Kindersabbatschule macht, oder? Ist mal hier, mal der, mal die, mal der, oder? Ist das immer unterschiedliche Leute oder immer dieselben? Unterschiedliche. Ganz leise flüstert er, unterschiedliche. Oder? Mal, wer macht bei euch alles Kindersabbatschule, weißt du das? Oh, die armen Helfer. Ich glaube, die Rebecca macht da, Silvia macht da, ne? Der Adam, glaube ich auch, oder? Da sind einige, die da bei euch helfen. Aber es sind Ferien und deswegen sind die alle anderen weg und es ist immer die gleiche Leiterin und die fragt natürlich, und habt ihr was mit Jesus erlebt und besonders Gabriel, ist das besser geworden mit denen beim Sportverein? Weil die machen jetzt auch in den Sommerferien auch noch Sport, stellt euch das vor. Und Gabriel sagt, es ist gar nicht besser geworden, die ärgern ihn immer noch. Und die Woche drauf haben sie nochmal die gleiche Leiterin und zusammen und die fragt wieder nach. Und sie, übrigens, das habe ich vergessen, natürlich beten sie nochmal für Gabriel. Und die dritte Woche ist immer noch alles gleich und deswegen beten sie nochmal für den Gabriel. Es dauert nicht lange und der Kai musste für Mama irgendwas einkaufen und als er auf dem Nachhauseweg ist, da sieht er den Gabriel neben dem Fahrrad, mit seinem Fahrrad und seine Sporttasche ist daneben und alles, was in der Sporttasche ist, ist kreuz und quer über den Fußweg und über die Wiese verteilt. Und der Gabriel ist da, das einzusammeln und ihm kullern auch ein paar Tränen runter. Der Kai hält an und fragt, was ist denn los, was passiert? Ach, das waren diese drei blöden türkischen Jungs aus meinem Verein. Und er räumt dann so die Tasche ein und der Gabriel ist gar nicht glücklich und dann ist auch der Griff von der Tasche ist abgerissen und er kann sie gar nicht so richtig tragen. Zum Glück ist es nicht so weit zu Kai und er sagt, weißt du was, dann kommst du jetzt erstmal mit mir und dann gucken wir, was Mama sagt. Und dann nimmt er ihn mit nach Hause und die Mama sieht das Dilemma und sagt, oh, so kannst du nicht nach Hause fahren. Was hältst du davon? Wir rufen deine Mama und deinen Papa an, dass sie dich abholen. Und das machen sie dann auch und während sie halt warten, dass sie kommen, unterhalten sie sich. Und die Mama erfährt zum ersten Mal die ganze Geschichte mit Gabriel und den drei türkischen Jungs, die in dem Verein immer ärgern und heute es ganz besonders doll getrieben haben und es ist sogar die Tasche kaputt. Und die Mama fragt, haben denn schon deine Eltern mal mit dem Trainer vom Sportverein gesprochen? Wer von euch geht in den Sportverein? Keiner. Da gibt es auf jeden Fall einen Trainer, das wisst ihr, oder? Genau. Aber geht einer von euch in den Sportverein? Michael, was machst du? Was? Was ist das? Ah, Aber ihr habt auch einen Trainer, nicht? Also irgendeinen, der euch trainiert. Das heißt, wenn man Probleme hat, kann man eigentlich auch zum Trainer gehen. Das haben die aber noch nicht gemacht. Das musst du unbedingt tun, sagt die Mama. Und weißt du, was wir jetzt noch machen? Wir beten noch dafür, dass jetzt endlich Frieden reinkommt. Und dann sagt der Gabriel, das hat überhaupt keinen Zweck zu beten. Wir haben jetzt schon so oft gebetet und nichts ist passiert und die sind immer noch gemein zu mir. Und außerdem, ich bete nicht mehr für diese stinkenden Knoblauchfresser. Es ist ein kleiner Augenblick still und dann sagt die Lena, das ist aber gar nicht nett, was du da gesagt hast. Wieso? Die sind doch so gemein zu mir. Und jetzt schaltet die Mama sich ein. Kann es sein, dass du die überhaupt nicht leiden magst? Na, wie soll ich sie denn leiden mögen? Sie sind ja überhaupt ganz gemein. Waren die denn schon immer gemein? Nee, aber die stinken nach Knoblauch. Oh, sagt die Mama. Das heißt, du magst sie gar nicht so richtig. Ich mochte die noch nie. Vielleicht, sagt die Mama, wäre es ganz gut, dass du nicht so über sie redest und auch nicht so über sie denkst. Das ist bestimmt nicht gut, sagt der Kai. Weil vielleicht hat Jesus dein Gebet noch gar nicht erhört, weil du etwas Falsches in deinem Herzen hast über die drei. Manchmal kann es sein, dass wir Jesus um alles Mögliche bitten, aber das Problem ist nicht, dass Jesus unser Gebet nicht erhören will, sondern dass wir vielleicht keine guten Gedanken haben, vielleicht etwas nicht gut machen und dass wir erstmal an uns was machen müssen und verändern müssen, bevor Jesus etwas für uns tun kann. Das war meine Geschichte. Fühlst du dich ertappt, Christoph? Boah, nee. Ihr seid alle so weit weg, ich muss dichter kommen, das geht nicht. Heute ist das wirklich so, alles ganz weit nach hinten und oben verrückt. Aber jetzt seht ihr mich gar nicht mehr, ne? Oh Mann, ich will nicht so weit weg von euch sein. Es geht ums Beten heute und es geht um eine, eigentlich nur am Anfang, um eine sehr provozierende Geschichte, von der der Ewart den ersten Vers gelesen hat. Und ich lade euch ein, dass wir sie nochmal zusammen anschauen. Lukas 18. Lukas 18 und ich werde ab Vers 1 lesen. Lukas 18, Vers 1. Jesus sagte aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht müde werden sollen. Und er sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und vor keinem Menschen sich scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt und sie kam zu ihm und sprach, schaff mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und eine Zeit lang wollte er nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen mich scheue, so will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen. Damit sie nicht am Ende kommt und mir die Augen auskratzt oder mich ins Gesicht fährt, so wie es bei mir steht. Jesus aber sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, und sollte es bei ihnen lange hinziehen, ich sage euch, dass er Recht unverzüglich ausführen wird. Doch wird der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde. Diesen Glauben finden. Oft wird diese Geschichte genommen, um zu sagen, beten, 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 beten. Ihr müsst mehr beten. Und dann hören wir manche coole Prediger, die dann noch erzählen, die richtig beten, beten, beten und auch wirklich krasse Erfahrungen machen. Und dann habe ich einen dieser coolen Prediger mal gefragt, wie soll ich denn beten? Du musst beten. Ja, wie bete ich denn? Beten, beten. Okay, gut. Ich habe über diese Geschichte schon gepredigt, deswegen will ich diese Quintessenz dessen, was in dieser Geschichte drin ist und was nicht drin ist, nur kurz zusammenfassen. Damit müsst ihr jetzt einfach leben, dass ich es nicht weiter erläutere. In dieser Geschichte geht es nicht darum, dass wir bei Gott etwas erreichen, wenn wir um ordentlichen Ohrweich beten. Das sagt Jesus nämlich gerade nicht. Weil Gott ist nicht der ungerechte Richter, also müssen wir ihn nicht so belatschern, wie die Witwe das tut. Weil Gott ist gerecht. Jesus sagt nämlich am Ende dieses Gleichnis, hey Leute, Gott wird das Gebet seiner Frommen sofort erhören, steht da. Das ist ein sogenanntes Anti-Gleichnis. Das Gleichnis drückt genau das Gegenteil dessen aus, wie wir beten sollen. Das ist übrigens nichts, was ich mir selber ausgedacht habe. Das findest du auch in vielen Kommentaren. habe ich dann hinterher festgestellt. Also, es geht eben nicht darum, dass wir Gott ständig sagen sollen, bitte, lieber Jesus, das ist mein Anliegen, bitte tu doch was, oh, kannst du nicht endlich was machen? Ich bin ein bisschen übertrieben und provozierend. Das sagt Jesus, so brauchen wir nicht beten, weil Gott ist nicht der ungerechte Richter. Das ist aber die Frage, wie bete ich? Und was mich, ich stolper trotzdem immer wieder über das Gleichnis, erstens, weil es sehr verwirrt, weil viele dann immer sagen, aber steht doch, ich soll doch ständig beten. Die Frage ist, wie soll ich beten? Und ich habe einen Freund, mit dem ich jetzt eine ganze Zeit lang das Lukas-Evangelium regelmäßig gelesen habe. Und wenn du Texte, also es ist gut, sich einzelne Verse zu nehmen, es ist gut, sich eine Geschichte in der Bibel zu nehmen, aber es ist auch gut, mal so im Großen zu lesen, also ein ganzes Buch mal am Stück zu lesen. Und gestolpert bin ich dann am Ende dieses 18. Kapitels über eine Geschichte. Die hat mich hellhörig werden lassen. Da ist ein Blinder. Jesus nähert sich Jericho. Und da ist ein Blinder am Weg und bettelt, ab Vers 35. Und als die Volksmenge vorbeizieht, da fragt er, was ist hier los? Und dann sagen sie ihm, du, Jesus von Nazareth, der geht gerade vorüber. Und dann rief er und sprach und sagt, Jesus, da, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und alle, die vorübergingen, haben gesagt, ey, halt die Klappe, schweige. Und er schrie nur noch lauter und sagte, Jesus, Sohn Davids, erbarm dich meiner. Und dann blieb Jesus stehen und sagte, komm, bringt ihn her. Und dann kommt er und Jesus fragt ihn, was willst du, was ich dir tun soll? Und er sagte, ich möchte sehend werden. Und sagt Jesus, sei sehend. Dein Glaube hat dich geheilt. Und sofort wurde er sehend, folgte ihm nach und verherrlichte Gott. Und das ganze Volk saß und lobte Gott. Hier gibt es eine Parallele. Da gibt es einen, der hat ein Anliegen. Offensichtlich brennt dem Bartimäus, wie ihn dann bei Markus heißt, schon lange auf den Nägeln. Wenn dieser Jesus vorbeikommt, dann werde ich ihn fragen, dass ich sehen werde. Er hat schon so krasse Sachen gemacht, der wird auch mich sehend machen können. Und dieses Anliegen, ich weiß nicht, vielleicht hat er tatsächlich auch im Gebet gerungen, wie auch immer. Jedenfalls hat er das Anliegen. Jesus kommt. Und er ruft, weil er sieht ja nicht genau, wo Jesus ist. Das sind so viele Leute. Wer von denen ist Jesus? Er weiß nur, dass irgendwo in dieser ganzen Menge Jesus drin ist. Und er ruft laut. Jesus, erbarm dich meiner. Jesus, Sohn Davids. Und was machen die Leute? Halt die Klappe. Das heißt, er hat ein Anliegen, das er zu Gott bringen will. Und es gibt Leute, die dieses Anliegen verhindern wollen. Er wird nur noch lauter und sagt, ey, mach was, Jesus, erbarm dich meiner. Und das führt dazu, dass Jesus stehen bleibt und ihn zu sich kommen lässt. Das heißt, er hat ein Anliegen, er erlebt Widerstand, genauso wie die Witwe. Die hat irgendein Recht, was sie haben will, erlebt, dass der, der ihr Recht verschaffen kann, in diesem Fall der ungerechte Richter, nichts tun will und sie bleibt dran, bis der Richter was macht. Hier ist es aber nicht Jesus, der nicht helfen will, sondern hier ist es die Menge, die den Bettler nicht zu Jesus lassen möchte. Und als der Bettler dann durch den Widerstand zu Jesus durchdringt und Jesus fragt, was willst du, was ich dir tun soll? Jesus macht das, was er am Ende des Gleichnisses sagt. Er erhört das Anliegen sofort. Er braucht nicht noch irgendwie weiter bitten oder sowas, sondern sagt, es geschehe dir, wer dein Glauben, und von Sekunde an ist er sehend. Und dann habe ich angefangen, nochmal von vorne zu lesen. Also die Geschichte von dem ungerechten Richter, da steht es ja auch, der will Recht. Es geht um Recht und Unrecht und Gerechtigkeit. Das Stichwort im Griechischen, was hier besonders genannt wird, ist das Stichwort Gerechtigkeit. Und dann kommt gleich danach eine zweite Geschichte, ein zweites Gleichnis. Nämlich von einem Pharisäer und einem Zöllner. Und der Pharisäer, treffen sich beide im Tempel oder gehen, treffen sich da nicht, sondern begegnen sich aus der Ferne im Tempel. Der Pharisäer steht ganz vorne und sagt, guck mal Gott, wie gut ich bin. Ja, ich faste zweimal die Woche, ich verzehnte alles, was ich habe und ich bin viel besser als dieser Typ da hinten, dieser Zöllner und Sünder. Und der Zöllner und Sünder, so heißt es dann, der steht von ferne, traut sich nicht, die Augen aufzuheben zum Himmel, schlägt sich an die Brust und sagt: Gott, sei mir Sünder gnädig. Und Jesus sagt: Dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Der Zöllner bittet aus tiefster Demut und sein Gebet wird sofort erhört. Der Pharisäer hat nicht mal ein Anliegen. Ich bin ja so gut, ich brauche Gott gar nichts bitten. Ja, so steht er da. Der Pharisäer zieht sich quasi ganz nackt seine Seele aus vor Gott und der Pharisäer steht da in religiöser, frommer Selbstgerechtigkeit. Das ist erstmal das gleiche Thema. Es geht um Gerechtigkeit. Im Griechischen ist das wirklich ein Übergang. Das heißt, hier gibt es eine zweite Geschichte zum Thema Gerechtigkeit. Und es gibt eine zweite Geschichte, die Jesus erzählt, dass Gott das Gebet, das demütige Gebet, sofort erhört. Dann kommt eine neue Geschichte. Da sind ein paar Eltern, die haben wir zum Kindergottesdienst gehabt. Die geht dann ab Vers 15 los. Da sind ein paar Eltern, die möchten ihre Kinder zu Jesus bringen, dass Jesus sie segnet. Die Frommen, die Jünger, stellen sich in den Weg und sagen, nee. Ja, so nicht, da könnte ja jeder kommen und einfach zu Jesus kommen wollen, dass er unsere Kinder segnet. Die Jünger meinen besser zu wissen, was Jesus will, als Jesus selber. Und das ist der Widerstand, der verhindert, dass die Mütter nicht mit ihrem Anliegen zu Jesus durchdringen. Also es ist wieder eine Geschichte von Widerstand. Ist euch das bewusst? Das ist die zweite Geschichte von Widerstand. Allerdings ist es hier so, die müssen gar nichts machen. Das klingt nicht so, als wenn sie mit denen diskutieren, sondern Jesus greift sofort ein. Als er mitkriegt, was Sache ist, schreitet er ein und sagt, lasst die Kinder zu mir kommen. Das heißt, von ihrem Anliegen bis zur Erhörung, dass Jesus sie segnet, gibt es zwar einen Widerstand, aber der dauert nicht lange. Offensichtlich, und das lesen wir auch in der Bibel, dass Gott ein ganz besonderes Herz für Kinder hat. Und wenn es um Kinder geht, dann versteht Jesus keinen Spaß. Da gibt es so eine Geschichte, wer einen dieser geringsten meiner Kinder verführt, für den wäre es besser, dass man einen Mühlstein um seinen Hals hängt und ihn ins Meer wirft, als dass er in die Hände des lebendigen Gottes fällt. Dann kommt noch eine Geschichte, gleich danach, Vers 18. Da ist ein Reicher, der kommt zu Jesus und sagt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und Jesus sagt, hey, du kennst doch die Gebote. Und er sagt, ja, und das habe ich von Jugend an alles gehalten. Und dann sagt Jesus, eines aber fehlt dir noch. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, gib es den Armen und folge mir nach. Ist euch bewusst, der hat auch ein Anliegen. Er möchte das ewige Leben. Er wendet sich an die richtige Stelle und Jesus sagt ihm, kannst du sofort haben. Es gibt auch hier einen Widerstand. Aber einen inneren Widerstand. Und der könnte zwei Arten von Widerständen fallen mir ein, die das sein könnten. Das eine, ich hatte jetzt am Donnerstag eine Beerdigung, nicht hier in unserem Kontext, also ich bin in Urlaubsvertretung jetzt gewesen für einen Kollegen, der weiter weg war. In Lemgo bin ich gewesen und das war in einem Familienbereich aus dem russlanddeutschen Kontext. Und viele der Russlanddeutschen sind ja meistens aus Kasachstan oder aus der Ukraine oder aus Sibirien hier vor 20, 30 Jahren nach Deutschland gekommen. Und die haben dann so ein bisschen erzählt, wie es dort war und wie es jetzt ist. Es gab auch viel Gutes. Aber jetzt, ich meine, es ist angenehm und bequem. Ja? Wir leben in tollen Häusern, Wohnungen, wir haben fließend Wasser und alles Mögliche. Das Leben war einfacher. Und man kann sich schnell daran gewöhnen, dass es besser ist, dass wir den Komfort haben. Wir denken, alle Menschen leben so wie wir, aber die wenigsten leben so wie wir. Und sie sagten, es würde uns schwerfallen, zurückzugehen. Das könnte, also unter anderem deswegen auch, es könnte ein Grund sein, warum er so einen Widerstand hat. Ich soll jetzt alles aufgeben, meinen ganzen Reichtum und irgendwie jetzt ganz arm leben, alles verkaufen. Das könnte der eine Grund sein. Und der andere, es ist natürlich gut, reich zu sein. Reichtum, viel Geld gibt Sicherheit. Das heißt, ich bin oft für Krisen gewappnet und vielleicht, also mit anderen Worten, dass auch so eine Angst dahinter steht. Das heißt, der reiche Mann erlebt auch Widerstände in Bezug auf sein Anliegen, aber die sind nicht von außen, sondern von innen. Und Jesus hat sein Gebet sofort beantwortet, aber es hilft ihm nicht, weil seine inneren Widerstände ihn abhalten, das anzunehmen, was Jesus ihm anbietet. Dann kommt unsere Geschichte mit dem Blinden aus Jericho. Hier vielleicht auch nochmal, das finde ich auch spannend, der Widerstand, den er erlebt, sind wieder die, die Jesus nachfolgen. Die Frommen, die verhindern, dass er erstmal mit seinem Anliegen zu Jesus kommt. Ey, halt die Klappe, das interessiert Jesus nicht, du bist nicht dran, du bist nur ein blöder Blättler. Ja? Bleib, wo du bist, aber belästige Jesus nicht, so ähnlich wie die Jünger. Und vielleicht auch einerseits eine Geringschätzung für diesen Bettler. Und wir haben uns vorhin kurz unterhalten, das ist ja auch nicht jeder Bettler ist ein ehrlicher Bettler. Es gibt ja genug, werdet ihr auch schon erlebt haben, dass Leute euch eine Story erzählt haben. Und es gibt ja einen in der Stadt, den treffe ich immer wieder. Und ich weiß mittlerweile, dass er eigentlich versorgt ist, aber er hängt immer wieder da und erzählt allen dieselbe Story. Ist eigentlich ein junger Mann, ist eine ganz tragische Geschichte. Da seid ihr bestimmt auch schon begegnet, weil ich glaube, wer öfter am Bahnhof ist, der hat ihn schon getroffen. Ja. Aber ich weiß, dass er einen Betreuer hat, dass er Leute hat, die sich um ihn kümmern. Und trotzdem hängt er da und erzählt den Leuten seine Story, was er haben möchte. Und in der Zeit, als Matthäus und ich noch auf der Platte waren, haben wir viele Lügengeschichten gehört. Und vielleicht ist das so ein bisschen, ja, der hat wahrscheinlich auch wieder irgendeine Lügengeschichte. Könnte sein. Aber auch hier, die Leute meinen, bei dem blinden Bettler besser zu wissen, was Jesus will oder was er denkt, als Jesus selber. Spannend finde ich, wie er damit umgeht. Gucken, ob ich das... Ah, genau. Nämlich, er macht etwas, was schon Jesus ganz am Anfang sagt. Da steht es, wenn ihr die Luther-Übersetzung habt, da sagt Jesus als Beginn dieses Gleichnisses, wir sollen alle Zeit beten und nicht nachlassen oder ermatten. Dieses Wort für nicht nachlassen oder ermatten kann man aber auch mit du sollst dich nicht entmutigen lassen übersetzen. Und manche Übersetzungen geben das auch so wieder. Die Neue Genfer Übersetzung steht da, du sollst nicht mutlos werden. Weil das ist ja frustrierend, du sitzt da, da gehen die Leute wie so eine Wand an dir vorbei und sagen, halt die Klappe und du möchtest unbedingt Jesus, jetzt ist die Chance, du möchtest zu Jesus, weil der ist, der kann dich sehend machen und die Leute sagen nein. Ausgerechnet noch die Jesus-Nachfolger, die sagen nein. Und er wird, das finde ich interessant, wie er damit umgeht, er lässt sich eben nicht entmutigen, sondern er bleibt hartnäckig, er wird sogar noch lauter. Und was ich auch spannend finde, er fängt nicht an, mit den Leuten zu diskutieren. Ey, sag mal, spinnt ihr, da ist Jesus, ich will mit dem reden. Er redet überhaupt nicht mit den Frommen, die ihn abhalten, sondern er ruft gleich direkt noch lauter, dass Jesus ihn hört. Lässt sich nicht entmutigen. Und spannend ist, weil unsere Bibelübersetzung, die Kapitel- und Verseinteilung ist nicht ursprünglich. Das, denke ich, wisst ihr vielleicht. Im 19. Kapitel kommt nämlich nochmal so eine Geschichte mit jemand, der ein Anliegen hat und Widerstände. Gleich danach kommt die Geschichte von so einem kleinen Zöllner, der zu klein ist, aber ist der oberste Chef, der Zöllner. Und er hört auch, dass Jesus durch Jericho kommt. Und er will ihn auch unbedingt sehen, er will ihn einfach nur sehen. Und dann rennt er hin und wieder die ganzen frommen Leute stehen im Weg. Er kommt nicht ran, er ist zu klein, kommt nicht rüber. Ich kann mir vorstellen, dass sie noch enger gerückt sind, vielleicht dichter dran. Bloß diesen blöden Zöllner da nicht hinter uns durchlassen, dass er zu Jesus kommt. Und auch er lässt sich nicht entmutigen. Auch er bleibt dran und wird kreativ. Überlegt sich, was kann ich denn machen? Rennt halt vor, da muss er durchkommen, klettert auf den Baum. Könnte auch sagen, es kommt noch was hinzu. Und das ist dann die Parallele zu dem Gleichnis von dem Pharisäer und Zöllner. Er demütigt sich. Ich versuche den Kindern, wenn ich die Geschichte immer erzähle, stelle es vor, so mit ganz feinem Anzug, Nadelstreifenanzug vielleicht noch, der wird ja reiche Gewänder gehabt haben, klettert auf den Baum. Ja. Würdest du noch auf den Baum klettern ohne deine Kinder? Also einfach so. Ja. Mitten irgendwie kletterst du auf den Baum. Ab einem gewissen Alter klettert man nicht mehr einfach so auf Bäume. Doch, ja, aber... ist ja gut, wer sich das noch bewahrt hat, ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es komisch sein könnte, in welchem Kontext ich, in welchem Alter auf Bäume kletter. Und was ich auch spannend finde noch so, manchmal was in den Geschichten nicht gesagt wird, Zachäus wird durchaus ein mächtiger Mann gewesen sein. Vielleicht hätte er sich auch mit Gewalt Zugang zu Jesus verschaffen können. Macht er aber nicht. Sondern er bleibt dran an seinem Anliegen, überwindet die Widerstände durch Kreativität und völlig friedlich und durch Demut. So, was soll ich denn? Wie soll ich beten? Was soll ich beständig beten? Oder überhaupt, bleiben erstmal, wie soll ich beten? Das war die Eingangsfrage. Ich habe manch einen auch sehr wichtigen frommen Mann gefragt oder Frau, wie soll ich denn beten, besonders wenn sie sagen, bete viel? Mir verrät die Geschichte einiges. Erstens, wenn ich bete, glaube dran, dass Jesus antworten will. Das macht er ganz deutlich. Sollte, gleich schon beim Gleichnis, sollte nicht Jesus sofort die Anliegen seiner Frommen hören? Und die Geschichten, wo wir haben, wo die Leute hartnäckig sind mit ihrem Anliegen, die wir uns angeschaut haben, die bleiben dran, weil sie glauben, Jesus kann ihnen helfen. Die Eltern mit den Kindern bleiben dran. Bartimäus, der Blinde, bleibt dran und auch Zachäus bleibt dran, weil sie die feste Überzeugung haben, Jesus kann mir helfen. So, dann, und dann, vielleicht hörst du mal auf, Gott ständig dein Anliegen vorzuhalten, wenn für das du vielleicht schon seit Wochen oder Monaten oder vielleicht seit Jahren betest. Mach mal Stopp. Die Geschichte sagt, es gibt Widerstände. Es kann Widerstände geben. Jesus will beantworten, aber es kann etwas sein, das diese Antwort verhindert. Es gibt äußere Widerstände. Einmal, nur ein einziges Mal und nur im Gleichnis ist der äußere Widerstand ein Mensch, der Gott nicht kennt. Das ist nämlich der gottlose Richter in dem Gleichnis. Und dreimal, das finde ich ganz erschreckend, dreimal sind die Widerstände die Frommen. Die Jünger, die Leute, die Jesus folgen, als bei Bartimäus und die Leute, die Jesus unbedingt sehen wollen, also die Jesus-Fans, das sind die, die verhindern, dass die Leute, die gerne ein Anliegen haben, es zu Jesus durchbringen können. Das ist schon der Hammer. Und es gibt innere Widerstände. Jesus spricht im Gleichnis von der vierfachen Saat davor, dass das Wort Gottes in mir erstickt werden kann durch Reichtum und Sorgen. Das ist eine Möglichkeit. Das sind die Dornen. Wenn die Saat in die Dornen fällt, geht sie auf, aber sie wird durch Reichtum und Sorgen, Vergnügung der Welt und Sorgen wird sie erstickt. Viel schlimmer von allen inneren Widerständen, die hier aufgezählt werden, ist der des Pharisäers im zweiten Gleichnis. Ein Geist, der sagt, ich bin richtig vor Gott. Ich halte den Sabbat, ich gebe meinen Zehnten. Ja? Und wenn einer sehen muss, dass ich richtig bin, alle 28 Glaubenspunkte glaube ich fest, ja, dann sieht Gott das und ich bin richtig. Und es ist der Einzige, der kein Anliegen hat, der sich nur vor Gott stellt und sagt, guck mal Gott, wie gut ich bin viel besser als all die anderen Sünder. Das heißt, der größte innere Widerstand, zumindest aus diesen Geschichten, die Jesus hier erzählt, ist meine Selbstgerechtigkeit und meine falsche Vorstellung. Es ist ja eine völlig falsche Vorstellung, die ich von Gott habe. Und jetzt kommt der dritte Punkt. Also das erste war, sich bewusst sein, Jesus will erhören. Zweitens, halt mal an, nicht dein Anliegen ständig vor Gott zu bringen, sondern frag mal nach, gibt es hier irgendwas, was dem vielleicht im Weg steht, dass mein Anliegen nicht erhört wird? Und frag Gott, gibt es vielleicht äußere Gründe oder gibt es vielleicht etwas, was mit mir zu tun hat? Vielleicht bin ich ja das Hindernis, dass Gott mein Gebet nicht erhören kann. Weil ich in meiner Vorstellung von Gott auf dem völlig falschen Weg bin oder weil ich Ängste habe oder Sorgen, die verhindern, dass Gottes Erhörung zu mir durchdringt. Und dann geh im nächsten Schritt dran und schau dir die Geschichten nochmal an, wie überwinde ich diese Widerstände. Äußere Widerstände zeigen die Geschichten, dass ich einfach dranbleibe, mich nicht entmutigen lasse, dass ich nicht anfange, wenn das die Frommen sind, mit ihnen zu diskutieren. Das sagen, also keiner von denen diskutiert mit den Frauen. Die Frauen nicht, der Bartimäus diskutiert nicht und Zachäus diskutiert auch nicht. und auch keine Gewalt ausüben. Selbst wenn ich Macht habe, versuch nicht mit Gewalt die Widerstände zu beseitigen, sondern mach's wie Zachäus, sondern lass dir von Gott eine Idee schenken. Wie kann ich diesen Widerstand der Frommen umgehen? Und sei einfach kreativ. Ich nehme mal ein Beispiel, was gerade mich, also mich bewegt das immer wieder, deswegen werdet ihr das zwischendurch hören. Ich verfolge immer, was das neueste Update ist. Und die ist, ich weiß nicht, ob sie gläubig ist, die Greta Thunberg. Ist ja jetzt zur UN eingeladen, Anfang September, zur UNO, soll dort sprechen. Und sie sagt, ich will aber konsequent sein, ich werde nicht fliegen. Ich möchte möglichst eine gute Ökobilanz haben. Wie komme ich jetzt rüber? Und die ist erstmal kreativ geworden, hat auf Twitter getwittert, ich will irgendwie rüber in die USA. Und ich weiß nicht, wer es diese Woche gesehen hat. Ja? Jetzt reist sie mit einem gewissen Herrn Herrmann. Der hat nämlich eines der schnellsten Segelrennboote der Welt, mit dem er nächstes Jahr einen Segelrenncup fahren will. Und mit ihm und dem Prinz von Monaco wird sie jetzt in ein oder zwei Wochen wird sie in die USA rüberreisen. 2 Wochen brauchen sie ungefähr. Und das wird wahrscheinlich der härteste Ritt ihres Lebens, weil das ist ein reines Rennboot. 0 Komfort, habe ich gelesen. Also innen keine Verkleidung, gar nichts. Es ist einfach nur von innen das nackte Gerippe. Es gibt 2 Schlafkojen. Sie reisen zu 5. Bin gespannt, wie sie es machen. Keine Toilette, nur gefriergetrocknetes Essen. Aber das nimmt sie in Kauf. Ja? Weil sie möchte, das ist ihr Ziel. Ja? Und sie sagt, Gott, also würde ich jetzt sagen, sie hat sie nicht. Aber ich denke, wenn im weltlichen Bereich du ein Ziel hast und anfängst, kreativ zu werden, wie viel mehr doch erst mit dem Superkreativsten, den es gibt, mit Jesus. Und dann, also das war jetzt so, die inneren Widerstände überwinden, wenn ich mir klar geworden, was es ist, nicht entmutigen lassen, nicht diskutieren, keine Gewalt, sondern kreativ werden, so würde ich es mal sagen. Die inneren Widerstände, Jesus sagt ihm, ganz klar dem Reichen, wie er den Widerstand überwinden kann. Eigentlich ist es ein ganz großes Stichwort, was drüber steht und was die anderen 3, die äußere Widerstände haben, ihm auch deutlich sagen. Jesus sagt ihm, vertrau mir. Entscheide dich, mir zu vertrauen. Entscheide dich, mir mehr zu vertrauen als deinem Wohlstand, als deinen Sicherheiten, die du für Sicherheiten hältst, aber keine sind. Wir hatten ja die Geschichte, die wollten unbedingt einen König, das Volk Israel, weil es ist viel greifbarer, einen König zu haben, als Gott regiert und führt uns irgendwie. Und doch sagt Jesus, entscheide dich, mir zu vertrauen. Das ist schon eine Nummer. Und was auch interessant ist, Jesus sagt nicht, ja, komm jetzt zu mir und bitte mich, dass ich dir helfe, deinen Reichtum loszuwerden, sondern er hat gesagt, geh hin und verkauf es. Es gibt manche Dinge, die wir in Bezug auf Gott uns nicht abnehmen lassen können, sondern wo wir selber die Entscheidung treffen müssen und sagen, ich mache das jetzt. Ich entscheide mich zu vertrauen und ich handle nach dieser Entscheidung. Was du allerdings machen kannst, du kannst sagen, Jesus, ich mache das jetzt, aber ich habe immer noch Angst. Aber ich nehme jetzt meine Angst und ich gebe sie dir. 1. Petrus 5,7, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er ist besorgt für euch. Und dann lass sie auch da. Und wenn sie wieder zurückkommen wollen, dann nimmst du sie wieder und gibst sie wieder zu Jesus und sagst, da, ja, nimm nicht, ich will nicht haben, aber gib sie ab. Nicht sag Jesus, nimm sie mir, sondern gib sie ab zu Jesus. Und was den größten Widerstand anbelangt, zu denken, ich bin richtig vor Gott, mir kann nichts sein, der größte Widerstand von allem lässt sich nur überwinden, wenn ich Gott erlaube, mir einen Spiegel vorzuhalten. Das hat Gott mit dem Pharisäer gemacht, in dem der Zöllner, also das ist ja eigentlich nur ein Gleichnis, aber in dem der Zöllner hinten in der Gemeinde steht und auch betet, hält Jesus dem Pharisäer gnädigerweise einen Spiegel vor. Nimm den Spiegel an. Das Problem ist, oft bei den Menschen, die meinen, ich weiß alles, ich bin in allem richtig, dass sie meinen, sie brauchen keinen Spiegel mehr. Und ich will mich da gar nicht von abnehmen. Wir sind ganz schnell in der Gefahr, ja, dass wir meinen, und auch ich, und oh, ich habe schon mir ziemlich viel Beulen geholt und manchen auch Beulen verursacht, weil ich dachte, ich hab's. Und wir werden immer wieder feststellen, dass wir an Stellen kommen, wo wir merken, du dachtest, du hast es. Ja. Und die Antwort, die Jesus gibt, ist, lass zu, dass du vor mir nackt dastehst. Keiner mag gerne in der Öffentlichkeit nackt dastehen, aber vor Gott ist es letztendlich die einzige Chance. Und zu sagen, du siehst sowieso alles. Ich kann mich doch gar nicht verstecken. Ich kann so viel Feigenblätter machen, wie ich will. Ich kann bis zum äußersten Ende der Erde gehen oder bis in tiefsten Tiefen, um mich zu verstecken. Du wirst mich trotzdem sehen. Und gib endlich das ab und lass los und sag, okay, Jesus, so bin ich. Und dann kann Jesus dein Gebet erhören. Und vielleicht merkst du, dass dein Gebet gar nicht richtig war. Und Gott dir sagen muss, hey, so wie du gebetet hast, das war der falsche Kurs. Es geht nicht darum, dass du zeigst, wie toll du bist, sondern es geht einfach darum, sei im tiefsten Inneren, wie du wirklich bist, damit ich dir helfen kann, zu werden, was ich in dich hineingelegt habe. Das Fazit also von dem, wir sollen alle Zeit beten, so würde ich sagen, bete im Vertrauen, dass Jesus dich erhören wird und dass er dir die Widerstände offenbart, die da sein könnten und dass er dir helfen wird, diese Widerstände zu überwinden. Amen. Und 406 wollen wir singen.